Frederik Obermeier am Apparat, hallo.
Hallo Frederik, hier ist Holger.
Hi, hallo.
Ich rufe an wegen Journalisten in Gaza. Du gehörst zum Recherchekollektiv The Gaza Project. Da habt ihr zu getöteten JournalistInnen in Gaza seit Kriegsbeginn im Oktober 2023 recherchiert. Warum eigentlich?
Der Hintergrund waren besorgniserregende Nachrichten, dass wir von immer mehr palästinensischen Kollegen mitbekommen haben, dass sie ums Leben gekommen sind, dass mittlerweile auch die Vereinten Nationen warnen, dass der Gazastreifen der derzeit tödlichste Streifenland für Journalisten weltweit ist und dass wir uns genauer diese Hintergründe anschauen wollten, dass wir gesagt haben, wie kommt es dazu, dass überdurchschnittlich viele JournalistInnen ums Leben kommen? Und wir haben gleichzeitig auch gesagt, wenn wir uns das anschauen, müssen wir es mit einem Team machen, wo palästinensische, arabische und auch israelische Journalisten Hand in Hand arbeiten und gemeinsam recherchieren, um hier nicht so einen gewissen Bias reinzukriegen.
Was habt ihr denn rausgefunden, warum es ausgerechnet dort derart viele sind?
Naja, wir sehen schon, dass das israelische Militär bei seinem Vorgehen im Gazastreifen den Tod von Journalisten mindestens in Kauf nimmt. Einige Äußerungen von Militärsprecher kann man auch so interpretieren, dass sie es auch direkt darauf abzielen. Wir haben mehrere Fälle gefunden, wo Journalisten ganz klar, zum Beispiel mit diesen Pressewesten, diesen blauen, als solche identifizierbar waren und trotzdem getötet worden sind. Wir haben gesehen, dass Fahrzeuge, die als Pressefahrzeuge gekennzeichnet worden sind, zerstört worden sind. Und wir haben auch gesehen, dass mehrere so Livestreams, also Livestream der Journalisten, aber auch manchmal waren es auch nur alleinstehende Kameras, offenbar gezielt angegriffen worden sind.
Sind über 100 JournalistInnen in nicht mal einem Jahr getötet worden. Was wäre denn eine normale Zahl? Also was wäre eine durchschnittliche Zahl, die dich nicht aufmerken lassen würde?
Boah, das ist natürlich sehr, sehr schwer zu sagen, weil man im Gazastreifen auch gar nicht weiß, wie viele Journalisten es gibt. Wenn man aber mal so die Zahl der getöteten Zivilisten mit der Gesamtzahl der Bewohner des Gazastreifens hochrechnet, ist die Zahl der Journalisten wiederum viel höher. Und das ist etwas, wo wir uns eben die Frage gestellt haben, wie kommt es dazu? Also wie kommt es dazu, dass ausgerechnet im Gazastreifen mehr Journalisten sterben als zum Beispiel im Vietnamkrieg, im Zweiten Weltkrieg, aber auch im gesamten Afghanistankrieg oder im Irakkrieg? Und deswegen dachten wir eben, wollen wir das genau anschauen, jeden einzelnen Fall analysieren und da auch gleichzeitig genau darauf schauen, was sind das für Journalisten? Es ist ja nicht Journalist, ist nicht gleich Journalist. Gerade im Gazastreifen gibt es viele Journalisten, die man wohl eher als Propagandisten bezeichnen müsste. Aber trotzdem ist auch das keine Rechtfertigung völkerrechtlicher Art, um Journalisten zu töten.
Für so viele Getötete müssen überhaupt erstmal sehr viele anwesend sein. Wen zählt ihr denn überhaupt alles unter den Begriff Journalist?
Wir haben jetzt als Journalist gezählt, wer zum Beispiel für eine Zeitung arbeitet, für eine Nachrichtenagentur, fürs Radio, fürs Fernsehen, aber auch zum Beispiel als Journalist auf einem eigenen Blog quasi veröffentlicht, aber zum Beispiel beim palästinensischen Journalistensyndikat als Mitglied gemeldet ist. Natürlich ist es hier auch wieder, muss man dann auch differenzieren. Da waren zum Beispiel auch Journalisten drunter, die für Al-Aqsa arbeiten. Das ist ein von der Hamas kontrolliertes Medium. Und da war es für uns auch erstaunlich, weil da gibt es schon seit Jahren den Verdacht und auch immer wieder so Äußerungen, die so dafür hingedeutet haben, dass das israelische Militär diese Journalisten als legitime Ziele ansieht. Dass sie eben sagen, die sind Hamas-nah und aber nicht nur Hamas-nah, sondern sie gehören zum militärischen Flügel der Hamas und deswegen darf man sie töten. Das waren bislang nur so Hinweise und jetzt bei der Recherche war es zum ersten Mal ein Sprecher des israelischen Militärs, der es on the record gesagt hat und gesagt hat, naja, sie machen da keinen Unterschied. Für sie ist jemand, der für Al-Aqsa arbeitet, ist für sie Mitglied des militärischen Arms der Hamas und, das muss man sich dann dazu denken, natürlich ein legitimes Ziel. Das ist eine Aussage, die uns Völkerrechtler aus aller Welt vehement zurückgewiesen haben, gesagt haben, das ist, so kann man es nicht sehen, so kann man das Völkerrecht nicht interpretieren. Und hier war es dann auch so, dass nach der Veröffentlichung das israelische Militär zurückgerudert ist, die dann eine Presseerklärung rausgegeben haben, dass ihr Sprecher, es war übrigens auch nicht nur ein Sprecher, sondern es war ein zweiter Sprecher auch im Call und hat nicht unterbrochen, dass er sich geirrt hätte und dass es nicht die Strategie des und Sichtweise des israelischen Militärs war. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum hat er das dann in einem On-the-Record-Interview gesagt, wo sogar sein Vorgesetzter im Call war, warum wurde er nicht unterbrochen? Aber ich glaube, da gibt es verschiedene Interpretationsarten. Wir haben von Völkerrechtlern gehört, dass es womöglich ein Problem sein könnte, weil mit diesem Interview hat man quasi Intent, also einen Vorsatz belegt, dass das, wenn ein Sprecher, ein offizieller Sprecher des israelischen Militärs sagt, die sehen wir als Terroristen an, wenn die dann ums Leben kommen, könnte man das so interpretieren, dass ein Vorsatz vorliegt.
Wie würde die israelische Armee denn diese Al-Aqsa-Journalisten überhaupt erkennen können? Steht das drauf? Sind die auf besondere Weise gekleidet oder?
Nee, Al-Aqsa-Journalisten kleiden sich natürlich genauso wie andere Journalisten. Wir hören zwar schon und haben auch bei unseren Recherchen herausgefunden, dass das israelische Militär in vielen Fällen sehr, sehr genau weiß, wo welcher Journalist sich aufhält, wo er oder sie lebt, wo er oder sie arbeitet und für wen er oder sie dann auch tätig ist. Also da gibt es wohl schon sehr, sehr genauen Kenntnisstand des israelischen Militärs oder auch der israelischen Geheimdienste.
Und wir reden hier gerade ausschließlich über palästinensische JournalistInnen oder trifft es auch internationale Kollegen und Kolleginnen?
Also man muss sagen, der Gazastreifen ist mittlerweile quasi eine No-Go-Area für internationale Journalisten. Israel lässt niemanden rein, auch gegen Protesten von Journalistenverbänden kann man derzeit, wenn überhaupt, nur mit dem israelischen Militär in den Gazastreifen, kann da dann auch dementsprechend beschränkt nur berichten. Und es gab seit dem Kriegsbeginn und seit der Abregelung nur eine westliche Journalistin, nämlich Clarissa Ward vom CNN, die es quasi auf eigene Faust geschafft hat. Die hat einen Hilfskonvoi begleitet und hat dann unabhängig vom israelischen Militär berichten können. Wir sehen aber auch, dass es auch Fälle gab, zum Beispiel in der libanesischen Grenze, wo dann auch ausländische Journalisten angegriffen worden sind, die quasi mit einem Livestream nach Israel darüber gefilmt hatten.
Wenn jetzt niemand Internationales nach Gaza rein kann und ihr auf Informationen aus Gaza von den Menschen in Gaza angewiesen seid, wie könnt ihr wissen, dass eure Informationen verlässlich sind? Weil im Krieg stirbt ja die Wahrheit immer zuerst, sagt man so schön, ne?
Ja, das ist dieses schöne alte und leider oft auch wahre Sprichwort. Wir haben mit Journalisten vor Ort zusammengearbeitet, die immer noch im Gazastreifen sind. Wir haben auch mit Arish zusammengearbeitet. Das ist ein arabisches Investigativjournalistennetzwerk, aber auch mit Plus 972. Das ist ein israelisches Investigativmedium und haben Leute vor Ort gesprochen. Wir haben Quellen im israelischen Militär gesprochen, aber auch Deserteure, ehemalige Soldaten, auch Soldaten, die im Gazastreifen tätig waren. Und wir haben vor allem auch Satellitenbilder und Videoaufnahmen ausgewertet. Also zum Beispiel ein Fall, den finde ich besonders eklatant, das war ein Angriff auf das AFP-Gebäude in Gazastadt. Also AFP, die französische internationale Nachrichtenagentur, hatte dort seit Jahren schon ein Büro, haben in einem Hochhaus, haben von diesem Hochhaus auf auch live gestreamt für ihre Kunden. Also die Kunden konnten diesen Livestream jederzeit nutzen. Und AFP hat immer wieder die Koordinaten auch ans Militär durchgegeben, hat gesagt, ja, ihr wisst ja, hier ist unser Büro, hier sind die Koordinaten, bitte passt auf, dass ihr uns nicht trefft. Und das israelische Militär hat dann auch kommuniziert, ja, sie haben das als Non-Target gekennzeichnet. Und trotzdem wurde dann dieses Gebäude einige Tage später angegriffen. Das israelische Militär hat ganz klar gesagt, naja, wir haben die nicht gezielt angegriffen. Wenn, dann waren es irgendwie Schrapnelle oder quasi die Druckwelle von einem anderen Angriff. Aber wir haben da keinen gezielten Angriff gestartet. Da haben wir jetzt in dem Fall die Videoaufnahmen von dieser livestreamenden Kamera ausgewertet, mit Hilfe von Experten und auch Gutachtern, die unter anderem für die Vereinten Nationen tätig sind, und sind zu dem Schluss gekommen, auf dieser Grundlage, dass es wohl sehr wohl die Israelis waren, nämlich ein israelischer Panzer, der quasi auf dieses Gebäude mehrmals geschossen hat.
Kann das Zufall gewesen sein?
Ich glaube, das ist mir jetzt schon fast ein bisschen zu viel Spekulation, um sagen zu können. Ich meine, es gibt so diese Theorie, dass Israel womöglich diese livestreamende Kamera ins Visier genommen hat, weil es einen ähnlichen Fall auch schon an der Grenze zum Libanon gab. Aber ich glaube, da bräuchte man Quellen im Militär, die klar diesen Beleg liefern, zum Beispiel über den Befehl, dass getan wurde. Da es aber mehrere Schüsse waren, kann man davon ausgehen, dass es kein Versehen war. Und einer der Experten, mit dem wir auch gesprochen haben, hat auch gemeint, die Munition, der Panzer, der da offenbar im Einsatz war, da schießt man nicht weit daneben. Da schießt man auf so eine Distanz im Normalfall um 1-2 Meter an einem Ziel vorbei. Aber der ist dann zu dem Schluss gekommen, dass das ein Versehen war. Das glaubt er nicht.
Die Kolleginnen und Kollegen, die im Gazastreifen noch arbeiten, bekommt ihr auch mit, wie deren alltägliche Arbeit aussieht? Können die unabhängig berichten?
Nee, das wird immer schwerer. Das sind wirklich herzzerreißende Gespräche und auch erschütternde Gespräche, wenn man so hört, so wie viele Familienmitglieder von vielen schon ums Leben gekommen sind, wie die Kollegen und Kolleginnen auch um ihr Leben fürchten. Und aber auch, muss man auch sagen, natürlich, wie schwierig es ist, dort unabhängig zu berichten, weil die Hamas hat ja immer noch was zu sagen. Die Hamas übt auch Druck auf Journalisten aus. Und ich finde auch, dass das einer der Gründe ist, warum es auch so wichtig wäre, dass wieder mehr Journalisten in den Gazastreifen einreisen können, unabhängig, weil man dadurch, wir westlichen Journalisten, uns auch ein unabhängiges Bild machen könnten. Jetzt kriegt man entweder die eine Seite, nämlich palästinensische Sicht, oder die Seite, quasi, die das israelische Militär quasi einen sehen lassen will. Und ich glaube, das ist in so einem Konflikt, bei dem so viele Zivilisten ums Leben kommen, sehr, sehr wichtig, auch um viele womöglichen Unwahrheiten, sei es des israelischen Militärs oder auch der Hamas, auch zu enttarnen. Und das hoffe ich auch, dass das bald passiert. Und das mahnen ja auch viele internationale Experten und auch ja die Journalistenverbände und die Vereinten Nationen ja an, dass der Gazastreifen endlich wieder für unabhängige Berichterstattung aus dem Ausland auch geöffnet werden sollte.
Du sagtest, Hamas würde Druck auf Journalisten ausüben. Wie sieht das aus?
Naja, was wir schon hören ist, ich meine, muss man sagen, die Hamas war die regierende Macht im Gazastreifen. Und selbstverständlich war es da so, und das hören wir schon von einigen Journalisten, dass wenn Journalisten dann allzu kritisch in der Vergangenheit über die Hamas berichtet haben, dass es dann schon mal wieder, immer wieder mal so die Hinweise gab, so hey, das gefällt uns aber nicht. Viele Journalisten haben sich da Gott sei Dank davon nicht einschüchtern lassen und haben trotzdem weitergemacht. Aber es gab schon so eine Einflussnahme, so hey, das gefällt der Hamas jetzt nicht, was du hier tust.
Und die israelische Armee andererseits, der wird gerne unterstellt, hatten wir eben auch kurz, dass sie PressevertreterInnen gezielt angreifen würde. Was ist dran an diesem Vorwurf?
Bei unserer Recherche sind wir auf mehrere Fälle gestoßen, wo es zumindest Verdachtsmomente gibt. In einigen dieser Fällen hat das israelische Militär jetzt auch auf unsere Anfrage hin erklärt, dass sie eine Untersuchung eingeleitet haben. Es gibt ja auch schon diesen Fall, der schon ein bisschen bekannter ist, wo quasi gleich zu Beginn des Krieges Journalisten an der libanesischen Grenze beschossen worden sind und wo dann auch Gutachter zu dem Schluss kamen, dass das ein israelischer Beschuss war. Das wird wohl auch intern untersucht. Und ich denke, das ist auch wichtig. So, und ich hoffe auch, dass das israelische Militär diese Untersuchung ernst meint, weil sollte da was dran sein, wäre es natürlich ein Skandal. Da kann man immer sagen, dass das und ist womöglich auch so, dass Fehlverhalten einzelner Soldaten war. Aber auch das gehört aufgeklärt. Und ich finde, gerade in so einem Konflikt ist es auch wichtig, dass diese Aufklärung schnell geht. Also, dass diese Ergebnisse nicht erst in ein paar Monaten, ein paar Jahren vorliegen, sondern dass die in einigen Wochen vorliegen. Das israelische Militär hat auch schon bewiesen, dass sie das können, so eine schnelle Untersuchung. Als dieser Angriff auf den Hilfskonvoi von World Central Kitchen gab, da lag nach 3 Tagen ein erstes vorläufiges Ergebnis vor. So eine Geschwindigkeit bei den Untersuchungen würde ich mir auch wünschen, wenn es um getötete Journalisten und Journalistinnen geht.
Wie sieht es für dich persönlich denn aus? Ist da eine Strategie der israelischen Armee zu erkennen oder sind es tatsächlich eher Einzelfälle?
Ich glaube zumindest, was man schon sagen kann, ist, dass das israelische Militär zwar sehr oft behauptet, darauf zu schauen, dass Zivilisten und damit auch Journalisten und Journalistinnen nicht unnötig in Gefahr gebracht werden. Aber unsere Recherchen deuten schon darauf hin, dass zumindest der Tod von Journalisten und Journalistinnen beim Vorgehen des israelischen Militärs zumindest in Kauf genommen wird.
Eigentlich würde man ja erwarten, dass so eine Armee aktiv Journalisten und Journalistinnen schützt. Passiert das?
Nicht im großen Stile. Wir hören zwar von Journalisten und Journalistinnen quasi im Gazastreifen, dass es immer wieder mal diese Evakuierungsanrufe gibt, so quasi wir bombardieren gleich dieses Gebäude, bitte verlasst es. Aber oft sind diese Anrufe dann falsch, meinen das falsche Gebäude. Und auch das ist in meinen Augen jetzt kein ausreichender Schutz. So zum Beispiel sind wir bei den Recherchen drauf gekommen, dass in mehreren Fällen Journalisten von Drohnen angegriffen oder sogar getötet worden sind. Es waren mindestens 18 Journalisten. Und da muss man sagen, wenn wir mit Drohnen, Piloten, derzeitigen und auch ehemaligen sprechen, sagen die uns ganz klar, diese Drohnen, die Israel im Einsatz hat dort, sind Hightech-Drohnen. Die Kameras, mit denen das ausgestattet ist, da kann man bis zum Ehering quasi Details sehen. Dass man dann nicht erkennt, wenn Journalisten mit diesen blauen Westen, wo ganz groß Press draufsteht, meistens dann auch noch blaue Helme tragend, unterwegs sind, die trotzdem beschossen werden, dann deutet das für mich schon darauf hin, dass man hier nicht ganz genau hinschaut und darauf achtet, dass Journalisten eben nicht getötet werden.
Wäre ich die Hamas, würde ich mir eine blaue Weste anziehen und Press draufschreiben. Passiert sowas?
Es gab solche Fälle tatsächlich in der Vergangenheit. Darauf weist das israelische Militär auch hin. Es waren nicht viele Fälle, aber solche Fälle gab es. Das ist deswegen auch ein valides Argument, was man vorbringen kann, aber was natürlich noch lange kein Freifahrtschein sein kann, dass man irgendwie alle Leute, die eine Presseweste anhaben, nicht mehr als Journalisten ansehen würde, sondern da muss man dann im Zweifel jeden Einzelfall sich genau anschauen.
Das israelische Militär redet mit euch? Reden die hinreichend mit euch? Sind die transparent genug, offen genug?
Ach, als Journalist, glaube ich, ist die Antwort auf so eine Frage immer oder fast immer nein, weil die Leute, über die wir berichten, auch wenn das nicht das israelische Militär ist, sondern auch Wirtschaftsunternehmen, Banken, ich mir da immer noch mehr Kommunikation wünschen würde. Aber ich finde es zumindest gut, dass das israelische Militär in eine Kommunikation geht. Die dauert oft sehr, sehr lang. Da wird man oft lang vertröstet, tagelang, auch wenn wir schon sehr, sehr lange Fristen einräumen. Manchmal sind die Antworten auch ein bisschen schwammig, missverständlich, und wenn man dann nachfragt, kommen wenig oder gar keine Antworten mehr. Aber immerhin ist es eine Kommunikation, und ich finde es schon ein gutes Ergebnis von dem Gaza Project Recherchen, dass wir jetzt zumindest wissen, dass es in einigen Fällen Untersuchungen der Todesfälle von Journalisten gibt durch das israelische Militär. Das waren Dinge, die bislang nicht bekannt waren. Ich würde mir, wenn ich mir was wünschen dürfte als Journalist, auch wenn das Leben manchmal kein Wunschkonzert ist, fände ich es toll, wenn quasi eine Liste veröffentlicht würde, welche Todesfälle das genau sind. Derzeit wissen wir nur von einigen wenigen Fällen, obwohl das israelische Militär sagt, es sind Dutzende Fälle, die untersucht werden. Und ich sehe da nicht, was da dagegen sprechen würde, eine Liste zu veröffentlichen und transparent zu machen, welche Fälle das sind.
Und die Hamas, redet die Hamas mit euch? Wollt ihr überhaupt mit der Hamas reden?
Das ist eine schwierige Frage, aber wir haben uns bei dieser Recherche dafür entschieden, dass wir beide Seiten hören müssen. Wenn zum Beispiel das israelische Militär sagt, ein Journalist wäre Hamas-Mitglied, müssen wir, auch hier gilt das Gebot der journalistischen Fairness, auch der Hamas die Möglichkeit zur Stellungnahme geben. In dem Fall hat die Hamas diese Möglichkeit aber nicht genutzt. Das waren Anfragen, die unbeantwortet geblieben sind.
Dieses Inkaufnehmen von getöteten Journalisten und Journalistinnen durch die israelische Armee, siehst du das selber auch auf Seiten der Hamas? Wäre ja auch ein gutes Propagandamittel für die.
Na, bei der Hamas sieht man zumindest, dass sie immer wieder Zivilisten als quasi Schutzschilder benutzt, dass sie zivile Gebäude nutzen, um sich dort zu verstecken. Und da will ich auch nicht ausschließen, dass das in einigen Fällen auch passiert ist, dass womöglich Redaktionsgebäude so genutzt worden sind. Ich finde aber, wenn das dann quasi die Rechtfertigung des israelischen Militärs ist für den Angriff auf ein solches Gebäude, ist das israelische Militär auch einige Belege schuldig. Und das ist zum Beispiel auch was die UN-Sonderberichterstatterin für Pressefreiheit, Irene Khan, uns bei der Recherche gesagt hat, dass sie schon beobachtet. Sie sprach sogar von Desinformation, die Israel verbreiten würde, wenn es um Journalisten geht, und die oft vorschnell als Militante, als Terroristen abgestempelt werden, ohne dass ausreichend Beweise dafür vorgelegt werden.
Ja, aber könnte es nicht genauso gut Desinformation seitens Hamas sein, dass das alles Journalisten und Journalistinnen waren?
Theoretisch wäre das möglich, aber wenn man dann Journalisten hat aus dem zum Beispiel arabischsprachigen Ausland, die schon in den vergangenen Jahren immer wieder mit diesen Kollegen und Kolleginnen zusammengearbeitet haben, sogar die Veröffentlichung vorlegen können, und dann ist es für mich ein sehr, sehr guter Nachweis, dass das Männer und Frauen waren, die journalistisch tätig waren.
Du sagtest vorhin, du hoffst, dass das in der israelischen Armee alles aufgeklärt, aufgearbeitet wird. Gehst du eigentlich davon aus, dass das alles irgendwann mal ordentlich aufgearbeitet wird? Weil Israel ist ja jetzt nicht irgendeine Diktatur, wo man alles unter den Teppich kehren kann.
Ich gehe da schon davon aus, dass Israel ist ein demokratischer Staat, dass das, auch wenn es womöglich lange dauert, dass es hoffentlich irgendwann alle diese Fälle, die derzeit untersucht werden, dass auch öffentlich wird, was das Ergebnis dieser Untersuchungen ist. Und ich glaube auch, dass Israel ja auch ein Eigeninteresse haben dürfte. Ich glaube, dass dieses Land und auch die Regierung, das Militär und auch die Geheimdienste ja auch belegen wollen, dass sie verantwortungsvoll vorgehen und wenn es mal Fehlverhalten gegeben haben sollte, dass sie das dann auch ordentlich aufgeklärt haben.
Ist es da dann hilfreich, dass Reporter ohne Grenzen eine Beschwerde beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht hat?
Ich denke, dass so eine Beschwerde nicht schaden kann, weil sie natürlich auch Druck oder Aufklärungsdruck mit sich bringt. Ich glaube aber auch, dass es eine Konsequenz daraus ist, dass bisher in solchen Fällen nicht offen genug, nicht transparent genug informiert wurde, was denn intern untersucht wird und was das Ergebnis war.
Diese Aufarbeitung dieses gesamten Konflikts und vor allen Dingen der getöteten JournalistInnen, Geht das überhaupt ohne die Hilfe von Hamas?
Das glaube ich schon. Also ich glaube, weitgehend ist das auch ohne die Hilfe der Hamas möglich. Das israelische Militär und vor allem die israelischen Geheimdienste sind derart gut informiert, gut vernetzt, haben so viel Mittel, dass man das, glaube ich, sehr, sehr gut untersuchen kann. Zumal ja auch ein großer Teil der Untersuchung ja dann auch auf israelischer Seite auch stattfinden müsste. Wenn bei einer Person unstrittig zum Beispiel ist, dass sie Journalist oder Journalistin ist, dann ist er aber aufs Leben gekommen ist bei einem Angriff, dann ist ja die Aufarbeitung eher im israelischen Militär, dass man schauen muss, waren israelische Soldaten vor Ort, kam von denen der Beschuss? Und wenn ja, war es Versehen? Wie konnte es zu dem Versehen kommen, wenn es so war? Oder war es womöglich Absicht? Und dann ist auch die Frage, wie kam es dazu?
Friederik Obermeier, vielen Dank.
Gerne, vielen Dank.
Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.